Und die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Es war aber ein Mann in Zora von einem Geschlecht der Daniter mit Namen Manoach, und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen, denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aus Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein, von Mutterleibe an, und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Vormittag, für diese neue Stunde. Wir bitten dich, dass du sie in deine Hand nimmst. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der auf Begegnung aus ist, der unser Heil, unseren Frieden, unser Wohl sucht auf deine Weise. Und wir danken dir für deine Liebesmühe, die du an uns hast. Und nun schenk, dass wir auf dein Wort Acht haben, auf das, was du uns zu sagen hast. Segne uns in der Gemeinschaft. Wir bitten dich für Daniel, der dein Wort sagt, dass er es in rechter Weise tut und dass du ihn benutzt als Werkzeug in deiner Hand. Danke für diesen Vormittag. Amen.
Ihr geliebten Gottes, ich habe eine große Schwäche, und das ist die, dass ich während meinen Vorträgen schwer habe, meine Stimmlage auf einem gewissen Level zu halten. Entweder bin ich zwischendurch zu laut oder dann wieder zu leise. Ein junger Mann hat mir mal in einer Gemeinde gesagt, also wenn du kommst, habe ich immer, also der bedient das Mikrofon oder den Lautstärkeregler des Mikrofons, wenn du kommst, habe ich immer den größten Stress. Also dann, wenn es zu laut wird, muss ich sofort runter, und dann wirst du wieder leise und dann muss ich hoch, und die Geschwister beklagen sich anschließend, da habe ich ihn nicht verstanden und da war er so laut und so. Also wenn ich jetzt heute Morgen wieder ein bisschen mich im Ton vergreife, bitte meldet euch doch und sagt es dann, weil ich merke das selber nicht. Gestern war es manchmal ein bisschen zu laut, und von daher bin ich sehr froh auch um das Feedback. Man muss immer wieder neu etwas dazulernen. Ja. Wir haben ja das Thema messianische Prophetie, und je mehr ich mich mit dem Alten Testament auseinandersetze und auch mit den seltsamen Geschichten des Alten Testamentes, desto mehr komme ich ins Staunen, wie da auch Kostbarkeiten verborgen liegen, gerade auch in Geschichten, die wir vielleicht überhaupt nicht verstehen, wo wir denken, also was hat diese Geschichte mit unserem Gott zu tun? Und die Geschichte Simsons ist sicher auch eine ganz eigenartige Geschichte. Die ganze Bibel ist ja voll von Schattenbildern. Viele biblische Gestalten sind in Bezug auf die göttliche Realität Schattenbilder auf geistliche Personen. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 5, Vers 39, ein ganz entscheidendes Wort: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Also das ganze Alte Testament zeugt in irgendeiner Weise von unserem Herrn Jesus Christus. Paulus erklärt im Kolosserbrief Kapitel 2, in Versen 16 bis 17, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist der Christus. Und das ist interessant, Wenn ich also einen Körper habe, ich nehme jetzt hier mal meine Hand, und jetzt gibt es ja da ganz verschiedene Lichtquellen hier drin, dann kann man das nicht so gut demonstrieren, aber nehmen wir an, es wäre nur hier die Lichtquelle und ich würde meine Hand hier so hinhalten, dann würde ja, wenn jetzt hier eine weiße Fläche am Boden wäre, würde ja diese Hand einen Schattenwurf werfen und dann würde man Umrisse dieser Hand hier sehen. Wenn dann dieses Licht abgelöscht wird und es kommt ein Licht von da, dann würde man ja hier hinten einen Schattenwurf sehen und jeder Schatten ist ja ein bisschen anders. Also im Extremfall ist es so, es kann sein, dass ich diese Umrisse sehe oder es kann sein, dass ich diesen Umriss sehe und die sehen ja total anders aus. Und so dürfen wir auch das ganze Alte Testament, teilweise natürlich auch das Neue Testament, so sehen, dass das, was wir hier lesen, dass das ein Schattenumriss ist, der uns eine Ahnung gibt vom Körper, der den Schatten wirft. Und Paulus macht deutlich, dass diese Dinge jetzt gerade hier wegen den Festen und Speisen und Getränken und so, dass das eben ein Schatten ist und der Umriss macht uns deutlich, wie der Körper aussieht. Der Schatten selbst ist eigentlich eine dunkle Angelegenheit. Das heißt, es gibt einige Begebenheiten in diesem Schatten, die alles andere als positiv sind. Aber die Umrisse, die stimmen. Das ganze Alte Testament zeugt in irgendeiner Weise von Christus oder es stellt Personen dar, die in einer Beziehung zu Christus stehen. Denken wir zum Beispiel an den König von Babel in Jesaja 14, der ein sehr deutliches Schattenbild auf Satan sein dürfte, oder Nebukadnezar beim Propheten Daniel. Oder erinnern wir uns an Hegai, den königlichen Beamten von Ahasveros, der ja dann Esther vorbereitet hat auf ihr Königsein. Er dürfte ein Schatten auf den Heiligen Geist sein oder auch Eliezer, der Knecht Abrahams, der dann eben die Frau für Isaak heimgeholt hat. Es werden aber auch ganze Heilskörperschaften in biblischen Personen dargestellt im Alten Testament. So dürfte die erste Frau von Salomo, wahrscheinlich Sulamit, ein wunderbares Bild auf die Braut Jesu Christi sein, also auf eine Heilskörperschaft. Wenn in der Bibel auch andere Personen als unser Herr Jesus Christus dargestellt werden, so sind es doch immer Personen, die in einem direkten Zusammenhang mit Christus stehen. Es sind also Personen, die etwas mit dem Christus zu tun haben und die unseren Herrn auch zu einem ganz bestimmten Handeln veranlassen und ihn so von einer ganz bestimmten Seite her auch beschreiben. Wenn wir uns nun über eines dieser Schattenbilder Gedanken machen, dann sehen wir vielleicht auch gewisse Umrisse an diesem Schatten, die wir einfach nicht richtig einordnen können. Und ich darf hier gleich sagen, es gibt wirklich einige Details in der Geschichte Simsons, die für mich heute noch nicht klar sind, was das jetzt zu bedeuten hat. Und es ist auch relativ schwierig, diese Geschichte auch zu verstehen, weil sie so eigenartig ist. Nachfolgend wollen wir also die Geschichte Simsons etwas näher beleuchten und auch versuchen, einige Bezüge zum Messias herzustellen. Bei Simson ist mir eigentlich schon seit längerer Zeit klar, dass es sich hier um einen Christusdarsteller handelt, obwohl uns sein Handeln manchmal alles andere als weise erscheint. Das Leben des stärksten Mannes aller Zeiten ist aus theologischer Sicht hochinteressant und war gleichzeitig in mancher Hinsicht eine ganz große Tragödie. Also man findet das so seltsame Dinge. Also was hat das jetzt mit unserem Gott zu tun, mit unserem Herrn Jesus Christus? Wenn man die Geschichte liest, dann erscheint sie uns zum Teil sehr eigentümlich und aus menschlicher Sicht vielleicht auch etwas unrealistisch. Das Buch der Richter widmet diesem seltsamen Mann ganze 4 Kapitel, Richter 13 bis 16. Und im Neuen Testament wird er auch bei den Glaubenshelden in Anführungszeichen aufgelistet, Hebräer 11, 32. Es ist eigentlich schön, dass deutlich wird, gerade im Hebräer 11, dass eben Simson auch ein Mann des Glaubens war. Wenn man diese Bemerkung im Neuen Testament nicht hätte, dann würde man vielleicht sagen, ach, der Simson, das war so ein unvernünftiger Kerl, der hat sein ganzes Leben vermasselt. Natürlich, am Schluss hat er die Philister noch mal so richtig geschädigt, aber ansonsten war ja eigentlich ein Tohuwabohu sein ganzes Leben. Im gewissen Sinne ist dies sehr erstaunlich, weil er uns zuerst einmal, dieser Simson, den Eindruck vermittelt, relativ eigensinnig und unklug gehandelt zu haben. Er hat eine ganz große Schwäche für die Frauen, dass er zuerst einmal den Ratschlag seiner Eltern einfach in den Wind schlug. Man hat generell den Eindruck, dass Simson sich bei der Wahl seiner 3 Frauen, wobei die zweite ja einfach nur eine Prostituierte war, in Anführungszeichen, dass er bei der Wahl dieser Frauen sich sehr unweise verhielt. Aber die Bibel sagt, das kam vom Herrn. Das ist ja schon komisch, ja. Also jetzt macht er etwas, was eigentlich völlig unweise ist, aber es kam vom Herrn, weil der Herr eine ganz bestimmte Absicht damit hat. Und so gibt es etliches, was wir vielleicht auch in unserem Leben denken, also das ist irgendwie so eine komische Sache und da hat einer sich so unweise verhalten und war wirklich töricht. Und wenn wir es dann später einmal erkennen werden, können wir sehen, es war vom Herrn. Ja, ich glaube, wir werden da große Überraschungen erleben. Abgesehen davon, dass er durch sein Wirken die Philister sehr schädigte und sein Volk dadurch ganz oder teilweise von der Unterdrückung befreite, findet man bei Simson kaum ein weises Handeln, zumindest vordergründig nicht. Er machte einfach, was er wollte und verursachte dadurch auch ganz viele Schwierigkeiten. Das Interessante ist, Simson war so, bei uns in der Schweiz sagt man, ein Eigenbrötler. Kennt man das bei euch auch, dieses Eigenbrötler? Also der macht einfach so, was ihm gefällt und selber, er hat keine Armee angeführt, er hat es irgendwie gar nicht nötig. Also wenn ich gegen 1000 Philister kämpfen muss, dann kämpfe ich gegen 1000 Philister. Ich brauche keine Armee. Der macht alles alleine. Ist schon ganz... Also es wäre schon mal interessant gewesen, diesem Mann zuzuschauen, ja, in seiner unglaublichen Kraft. Also Herkules war nichts gegen Simson. Ja, Simson natürlich war der Heilige Geist, der in ihm dieses bewirkte, das ist klar. Also er machte also einfach, was er wollte und das führte dann äußerlich betrachtet zu einem großen Chaos. Trotz alledem sieht die Bibel in Simson ein Mann des Glaubens. Er hat also eine Gottesbeziehung und er vertraute auf Gott. Allerdings wird für uns sein Glaube erst kurz vor seinem Tod so richtig sichtbar. Ich denke, dass er auch schon vorher eine Gottesbeziehung hatte, nur wird die für uns nur schwer erkennbar. Aus dem Leben Simsons kann man natürlich einige lehrreiche Schlüsse ziehen. Sein Glaube, insbesondere am Ende des Lebens, ist für uns natürlich ein Vorbild, wie er dann noch einmal den Herrn bittet und noch ein letztes Mal um Kraft, obwohl er eigentlich versagt hat, in Anführungszeichen, und der Herr ihm noch einmal diese Kraft gibt. Da war auch Glaube spielt eine ganz wesentliche Rolle. Bei Simson sieht man aber auch ganz besonders gut, was man nicht machen sollte. Das sind die praktischen Aspekte seiner Lebensgeschichte. Auch wenn das Leben Simsons fehlerbehaftet war, so bilden die Ereignisse seines Lebens doch den Umriss eines ganz interessanten Schattens. Und der Schatten, wie ich schon sagen durfte, ist eine dunkle Angelegenheit, die auch seine Fehlerhaftigkeit zum Vorschein bringt, aber die Umrisse vermitteln uns eine Ahnung über die Beschaffenheit des Körpers, und der Körper, der diesen Schatten wirft, dürfte der Christus sein. Eigenartig ist schon einmal die Tatsache, dass es sich hier um den einzigen Nasir handelt, der vor der Geburt von Gott zum Nasir berufen wurde. Ich werde dann noch erklären, was das auf sich hat mit diesem Nasir, dieser Gottgeweihte. Also, zwar sehen wir bei Samuel und bei Johannes dem Täufer ganz ähnliche Aussagen, wie zum Beispiel der Verzicht auf Wein und starkes Getränk oder das Nichtschneiden des Haupthaares. Also, das Aussehen Simsons würde uns wahrscheinlich auch ein bisschen erschrecken, wenn ich weiß ja nicht, wie lange die Haare da bei ihm waren, aber das war so ein richtig wilder Mann, ja. Also wie man sich so vorstellen kann, stark und dann noch die Haare, und ja, auf jeden Fall war er ein Nasir Gottes. Und wenn wir daran erinnert werden, dass unser Gott schon vor Grundlegung der Welt alle Gedanken und alles Handeln seiner Geschöpfe bereits erkannte, dann erstaunt es uns schon ein wenig, wenn er gerade Simson, diesen eigenwilligen Mann, der immer machte, was er wollte, in Anführungszeichen, zum Elohim-Geweihten macht. Simson macht in gewisser Weise einen sehr eigenwilligen Eindruck. Für den Ratschlag seiner Eltern, er solle doch keine Ausländerin heiraten, hatte er kein Gehör. Überhaupt hat man von Simson zuerst einmal den Eindruck, es handle sich hier um einen Lausbuben, der ständig bestrebt war, irgendwelche Streiche auszuführen. Trotz alledem entschied sich Gott, ihn, diesen Lausbuben, zu seinem Geweihten zu machen. Der Allmächtige zeigt uns immer wieder, dass er mit jeder Art von Menschen Geschichte schreiben kann. Das ist das Wunderbare. Da ist so ein schwieriger Typ, ja, so ein eigenwilliger Typ, der macht einfach so, verhält sich eigentlich auch ein Stück weit gegen das Gesetz. Ich meine, Mose hat ganz klar gesagt, heiratet keine Ausländerin, das ist klar. Und der macht das einfach. Und dann ist er auch noch Elohim geweihter. Unser Gott kann es sich leisten, mit jeder Art von Mensch Geschichte zu schreiben. Er kann es mit den Edelmütigen wie Hiob oder Daniel oder mit einem Widerspenstigen wie Jona. Ist ja übrigens interessant, wenn man mal die Bibel vom Evangelistischen her anschaut und eine Statistik machen würde, wer hat eigentlich statistisch gesehen in der Evangelisation, wenn ich jetzt das mal so bezeichnen darf, am allermeisten Erfolg? Jona. 120.000 Menschen kehren um. Ausgerechnet der Kerl, der das gar nicht wollte. Ja, der hat am meisten Erfolg. Also jeder Evangelist würde sich ja also das wäre für ihn das Schönste, wenn er sich vorstellt, 120.000 kommen durch einen Satz von mir zum Glauben. Der kommt in die Stadt und sagt, noch 40 Tage und die Stadt wird umgewendet. Also das ist der einzige Satz, den wir lesen in der Bibel von Jona, also was er in der Stadt gesagt hat. Er hat vielleicht noch mehr gesagt, das wissen wir nicht, aber es steht eigentlich nur das in der Bibel. Und das hat eine radikale Umkehr zur Folge. Hier sehen wir, es kommt nur auf das Wirken des Heiligen Geistes drauf an. Also er kann es sich leisten, mit einem Widerspenstigen wie Jona Geschichte zu machen, aber auch mit einem fundamentalistischen Eiferer wie Saulus von Tarsus. beim Bodenpersonal Gottes gibt es alles. Die Zaghaften, die Choleriker, die Mutigen und die Mutlosen, die Motivierten und die Demotivierten, die Schwachen und die Starken. Gott hat alles in seinem Bodenpersonal. Und das ist doch wunderbar zu sehen, wenn wir unsere eigene Identität anschauen und dann manchmal denken, ach, ich hätte auch gerne so wie der oder jener und mir fehlt das und der hat so eine tolle Gabe und mir fehlt die Gabe und überhaupt habe ich das Gefühl, mein Leben verläuft so normal und im Vergleich zu anderen so vielleicht ein bisschen langweilig oder wie auch immer. Gott kann mit jedem Geschichte schreiben und er macht es auch. Also ist egal, wie wir strukturiert sind, ob wir eher ein bisschen widerspenstig sind, ob wir edelmütig sind, gefügig sind oder wie auch immer, wenn wir im Glauben zu ihm leben, im Vertrauen zu ihm, wenn wir ihn anschauen, dann spielt es gar keine Rolle, was wir für eine Grundstruktur unseres Wesens haben. Wir haben ja so alle unsere Erblasten mitbekommen von unseren Eltern und Großeltern. Manchmal überspringt das ja 2, 3 Generationen, diese Veranlagungen. Und unter diesen Vererbungen leiden wir alle in irgendeiner Weise. Manchmal merkt man es nicht mal, dass man darunter leidet. Und denkt, ach, warum habe ich diese Schwierigkeit immer in meinem Leben? Und wenn wir dann in die Bibel schauen, da gibt es einen Simson, der immer wieder den gleichen Fehler macht. Der immer wieder in seiner Liebe zu diesen ausländischen Frauen ein Chaos anrichtet. Also ich sage jetzt mal äußerlich betrachtet. Dass es natürlich geistlich eine tiefere Bedeutung hat, ist eine andere Sache. Wie ich bereits erwähnt habe, war die Schwäche Simsons seine Liebe zu den ausländischen Frauen. Die Beziehungen zu ausländischen Frauen waren ja ein Verstoß gegen die Anordnungen Gottes. 2. Mose 34, 11 bis 16 oder 5. Mose 7, 1 bis 4. Der Herr wusste, dass Mischehen die Israeliten noch schneller zum Götzendienst verführen würde. Also er wusste, wenn ein Israelite eine kanaanitische Frau heiratet, dann bringt die ihren Gott mit ins Haus und dann geht es unglaublich schnell im Abfall. Das war eigentlich das Grundmotiv Gottes, warum er sagte, das darf oder soll nicht geschehen. Allerdings war der Götzendienst nicht das Problem von Simson. Das war nicht sein Problem. Durch seine Liebe zu den ausländischen Frauen, vermutlich waren alle drei Philisterinnen ausgerechnet. Ja, also er ist liiert mit 3 Frauen des Feindes. Ausgerechnet. Alle 3 wahrscheinlich. Kam es zu Schmerz, Tod und Schrecken. Unserem Herrn wurde diese Liebe auch zu seinem ganz persönlichen Verhängnis. Aber bei ihm war das eine geistliche Stärke, weil die scheinbar alles beherrschende Macht des Todes durch die Liebe unseres Herrn überwunden wurde. Wir werden es noch sehen. Also nach dem Gesetz hätte Simson eine Israelitin zur Frau nehmen sollen, wie auch Salomo eine Tochter Jerusalems und nicht die Tochter Pharaos. Aber er hat ja zuerst eine Tochter Pharaos geheiratet. Doch wenn ein Mann eine Frau liebt, dann ist diese Liebe stärker als jegliches Gesetz. Also die Bezeichnung Liebe macht blind. Würde ich sagen, ist durchaus auch biblisch. Also wenn ich an Simson denke, der wurde ja zuerst einmal im übertragenen Sinn blind und am Schluss sogar sprichwörtlich blind. Liebe macht blind. Die Liebe eines Mannes ist also dann so groß und für ihn persönlich gleichzeitig auch so gefährlich, dass sie das dem Gesetz Unmögliche tut. Eigentlich steht ja die Liebe über dem Gesetz, weil das Gesetz und die Propheten, die hängen ja an 2 Grundgeboten. Liebe Gott aus ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, Verstand, Seele und so weiter. Also, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da sagt Jesus ganz klar, das sind die obersten Gebote. Es gibt kein Gebot, das über diesen beiden Geboten steht. Und an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Alles ist daran aufgehängt und hat sich an diesen beiden Geboten unterzuordnen. Also, die Liebe ist stärker als das Gesetz. Und jetzt ist hier die Liebe eines Mannes so groß und für ihn gleichzeitig auch so gefährlich, dass sie das dem Gesetz Unmögliche tut. Das werden wir jetzt noch sehen. Wir haben gestern schon gesehen, es verstößt zum Beispiel gegen das Gesetz, wenn man einen gottlosen Menschen, der gesündigt hat und der eigentlich des Todes würdig ist, wenn man den rechtfertigt. Oder es verstößt gegen das Gesetz, wenn man einen Menschen verurteilt und ihn sogar hinrichtet, obwohl er ohne Sünde ist. Sehr wohl verstößt das also gegen das Gesetz. Salomo sagt sogar, dass beides in den Augen des Herrn ein Gräuel ist, Sprüche 17, Vers 15. Was macht aber unser Gott? Den Schuldigen und Gottlosen rechtfertigt er. Und den Sündlosen lässt er für uns zur Sünde machen. Für das Gesetz ist dies eine unmögliche Situation. Doch weil unser Gott die Liebe in Person ist, tut er dies und trägt aber gleichzeitig auch alle Konsequenzen des Gesetzes. Unser Herr Jesus hat die ganzen Konsequenzen getragen. Und diese Konsequenzen waren für ihn unsagbar schmerzhaft. Aus lauter Liebe nimmt unser wunderbarer Herr Jesus den ganzen Fluch des Gesetzes auf sich, nachzulesen in Galater 3, Vers 13. Ja, die Geschichte Simsons, sein Vater hieß Manoach, könnte man übersetzen mit Ruheort. Er war ein Danite und das kann man mit Richter übersetzen. Und Simson selber, dieser Name könnte man mit kleine Sonne oder sonnenhafter übersetzen. Er hatte etwas mit der Sonne, mit dem Licht zu tun und lebte mit seiner Frau in Zora. Das kann man übersetzen mit Hornisse oder Aussätzige. Der Mann, der die Ruhe in Person ist, ist auch Richter und Vater der Sonne bzw. des Lichts. Er lebt da, wo die stechenden Hornissen sind und wo es Aussätzige hat, das heißt solche, die mit der Sünde behaftet sind. Aussatz ist ein Bild auf die Sünde. Dadurch dürfte Manoach auch ein Bild auf den himmlischen Vater sein, der bei den Sündern wohnen will. Er will bei den Sündern wohnen, nicht bei der Sünde, sondern bei den Sündern. Dass er natürlich dann die Sünder verändert, dass sie sündlos dastehen, das ist dann eben die andere Sache. Die unfruchtbare Frau Manoachs kann nur durch das übernatürliche Einwirken Gottes schwanger werden, genauso wie auch Sarah oder Hannah. Da, wo die natürlichen Möglichkeiten für einen Nachkommen fehlen, da entstehen durch das Einwirken Gottes die Söhne der Verheißung. Also die natürlichen Fähigkeiten fehlen und durch das Einwirken Gottes entstehen die Söhne der Verheißung. Und mit diesen Söhnen macht unser Gott Geschichte. Und mit ihnen werden die göttlichen Veränderungen eingeläutet. Simson war von Mutterleibe an auserwählt und berufen. Er war ein Nasir, das heißt ein Elohim-Geweihter. Der Begriff Nasir oder Nasirer kann man mit Geweihter oder Abgesonderter übersetzen. Der Begriff könnte sich auch in Anlehnung mit Aneser, Diadem oder Krone, auf das Haar des Nasirers beziehen. Das Gelübde seines Gottes ist auf seinem Haupt. Also, und das hängt ja dann auch mit dem zusammen, dass er seine Haare nicht geschoren hat. Die Bestimmungen über das Nasirer-Gelübde finden wir in 4. Mose 6. Es konnte in Israel von jedem Mann und jeder Frau abgelegt werden. und war wohl schon vorher bekannt. Der Gelobende hatte das Verlangen, das war bei Simson anders, also weil er ja von Geburt auf ein Nasir war, aber es gibt ja viele, die sich auch Zeit ihres Lebens oder irgendwann in ihrem Leben sagen, ich möchte mich jetzt mal Gott ganz zur Verfügung stellen für eine gewisse Zeit. Der Gelobende hatte das Verlangen, sich für eine begrenzte Zeit oder auch für sein ganzes Leben völlig Gott zu weihen. In Ausnahmefällen wie bei Simson wurde ein Mensch bereits vor seiner Geburt von Gott oder wie bei Samuel von seiner Mutter zum Nasir bestimmt. Also bei Samuel kam auch kein Schermesser an sein Haupt. Das wissen auch viele nicht. An dieser Stelle möchte ich kurz die Vorschriften für einen Nasir zusammenfassen. Er durfte während der Zeit seines Gelübdes sein Haupthaar nicht scheren, erstens. Zweitens, er musste auf Wein, Essig, Rauschtrank sowie auch auf frische und getrocknete Trauben verzichten. Mit anderen Worten, alles, was vom Weinstock kommt, von der Rebe kommt, durfte der Nasir nicht einnehmen. Drittens, nach einem plötzlichen Todesfall durfte es zu keiner Verunreinigung kommen, indem der Nasir mit einer Leiche in Berührung kam. Das galt auch für nahestehende Angehörige. Sollte es doch geschehen, benötigte es ein ganz spezielles Reinigungsritual, wo er sein Haupt scheren und Tauben sowie ein einjähriges Lamm opfern musste. Und nach der Erfüllung des Gelübdes, das war also, wenn er das Gelübde abgeschlossen hat, hatte der Nasir verschiedene Opfer zu bringen und sein Haar vor dem Eingang der Stiftshütte, später des Tempels, abzuschneiden und in das Feuer zu werfen, das unter dem Dankopfer brannte. Dann nahm der Priester eine gekochte Vorderkeule vom Widder des Dankopfers und ungesäuerten Kuchen und Fladen und legte alles auf die Hände des Nasirs. Da könnte man noch vieles dazu sagen, aber ich möchte das hier abschließen, das würde uns zu weit führen. Für den Nasir bedeutete sein Gelübde eine Zeit der völligen Hingabe an den Herrn, dem er heilig war. Er wollte sich in dieser Zeit ganz dem Herrn hingeben. Simson konnte ja nicht gefragt werden, er war im Prinzip einfach von Geburt oder Vorgeburt an schon ein Geweihter Gottes und in dieser Stellung lebte er einfach. Was er jetzt innerlich genau, ob er das jetzt auch mit ganzem Herzen wollte und ob er damit zufrieden war, das kann man eigentlich gar nicht so richtig sagen. Man weiß, er ist einfach so aufgewachsen und er hatte gemerkt, ich habe eine ungeheure Kraft und kann machen, was mir gerade Spaß macht und wozu ich Lust habe. Es war dann oft so, dass ein Nasir, der das bewusst gemacht hat, auf bestimmte Dinge verzichtete, ohne sich aber aus dem gewohnten Lebenskreis zurückziehen. Damit wurde er für seine Umgebung zu einem lebendigen Zeichen des Herrschaftsanspruches Gottes, was in Zeiten des allgemeinen Abfalls nicht gern gesehen wurde. Und jetzt darf ich jetzt eine kurze Brücke machen zu unserem Herrn. Kennen wir jemanden, der seit seiner Zeugung und seit seiner Geburt ein Geweihter Gottes ist? Einer, der von Anfang an für den allmächtigen Gott abgesondert wurde? Als der Vater zu seinem Sohn sagte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, Psalm 2, Vers 7, war er bereits ein Elohim-Geweihter. Einer, der für den allmächtigen Gott abgesondert wurde, und welche Bedeutung hatte diese Absonderung? Abgesonderte, Geweihte sowie Auserwählte wurden nicht für sich selbst abgesondert, sondern für Gott. Und deshalb stellt sich die Frage, weshalb braucht unser Gott Geweihte und Abgesonderte? Warum eigentlich? Zu seiner Freude? Ja, um Menschen und Geschöpfe zu haben, mit denen er Gemeinschaft haben kann? Ja, auch. Doch wie bei Simson findet eine Absonderung vor allem deshalb statt, weil der Vater im Himmel eine Erlösung seines Volkes oder von Geschöpfen durch seine Geweihten plant. Vor der Geschichte Simsons lesen wir, ja, dass die Kinder Israel böse taten, taten, was wiederum böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr gab sie 40 Jahre in die Hand der Philister. Das Volk des Herrn ging also durch Gericht und musste dadurch auch leiden. Gott sah das Elend und die Knechtschaft seines Volkes und plante eine Erlösung und Befreiung durch einen Nasir. Also die Gottgeweihten werden eigentlich dazu geweiht, damit sie ein Segen werden dürfen für andere, eine Rettung. Genauso auch bei unserem Herrn Jesus Christus. Er war dem Herrn, dem Vater geweiht und durch ihn plante der Vater eine wunderbare Erlösung. Simson hat ja dann das erste Mal geheiratet. In Timna sah Simson seine erste Frau. Ich lese in Richter 14, 1 bis 4. Richter 14, 1 bis 4. Und Simson ging nach Timna hinab und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister, und er ging wieder hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sagte: Ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen, und nun nehmt sie mir doch zur Frau. Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter: Gibt es unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen? Also man kann sich die Sorgen der Eltern von Simson so richtig, die spürt man so richtig. Nein, muss jetzt das unser Sohn machen? Ja, ist jetzt das wirklich nötig? Das endet nicht gut, und sie haben es auch irgendwie gespürt. Simson aber sagte zu seinem Vater: Diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Punkt. Sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es von dem Herrn war. Der hatte das also bewirkt. Ob jetzt Simson so richtig bewusst war, der Herr hat mir jetzt gezeigt, ich muss jetzt diese Frau heiraten, weil er etwas geplant hat damit, oder ob er einfach dachte, ach, die ist schön, die gefällt mir, die ist mir sympathisch, die will ich, das wissen wir natürlich nicht. Denn er suchte einen Anlass, also es war dann schon, er wollte etwas bezwecken damit, bei den Philistern. In jener Zeit herrschen nämlich die Philister über Israel. Nachdem Simson den Philistern das bekannte Rätsel aufgab, aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßes. Das war ja das an der Hochzeit, dieses Rätsel, und da gab es dann auch eine Wette. Und die dachten, ja, also das, was ist das, aus dem Fresser kommt Fraß und Süßes aus dem Starken. Und man hat ja dann der Frau oder seiner Braut hat man angedroht, sie müsse das Geheimnis unbedingt in Erfahrung bringen, ansonsten würde man sie töten. Also die war total unter Druck, die Arme. Und aus dieser Todesangst heraus bedrängte also diese Frau ihn sehr, indem sie sagte, jetzt müssen wir genau hinhören, was sie sagt, und das war dann bei Delila ganz ähnlich: Du hast mich nur und liebst mich nicht. Den Söhnen meines Volkes hast du das Rätsel aufgegeben, aber mir hast du es nicht erzählt. Er aber sagte zu ihr: Siehe, meinem Vater und meiner Mutter habe ich es nicht erzählt, da sollte ich es dir erzählen. Doch sie weinte bei ihm die 7 Tage, an denen sie das Festmahl hielten. Und es geschah am 7. Tag, da erzählte er ihr die Lösung des Rätsels, weil sie ihn drängte, und sie erzählte das Rätsel den Söhnen ihres Volkes. Also man muss sich diese Situation einmal vorstellen, da machen sie ein Festmahl und 7 Tage immer ein griesgrämiges Gesicht und weint, ach, du liebst mich ja gar nicht recht und du sagst, du hast kein Vertrauen zu mir und so weiter und so fort. Also das ist ja schon eine Situation, wo halt manche Männer schwach werden. Die allegorische Deutung dieses Rätsels ist nicht einfach, und es gibt bestimmt auch unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Ich möchte es jetzt hier an dieser Stelle einfach mal auslassen, weil es ist nicht ganz so einfach. Interessant ist einfach, dass aus dem Fresser, also aus diesem Löwen, kommt dann Fraß oder Süßes. Wir wissen, einen Bienenschwarm hat sich dann in den Leichnam des Löwen hineinbegeben, hat da eine Honigwabe gebildet und Simson sah das und hat hier dann von dieser Honigwabe genommen und gegessen. Biene heißt im Hebräischen Deborah und ist ja mit Stachel und mit Wort verwandt, also mit dem Begriff Dabar, Wort. Und es ist interessant, da kommt also der Stachel des Wortes kommt da in einen Leichnam hinein und dann entsteht da etwas ganz Neues, etwas Süßes. Honig wird in Sprüche 16, 24 mit freundlichen Worten verglichen und die liebende Braut, das Hohelied 4, Vers 11, hat Honig unter ihrer Zunge. Also da entsteht etwas Schönes, ja? In diesem Leichnam des Fressers, des Starken, durch das Einwirken der Bienen, das mit dem Wort zusammenhängt, entsteht etwas Wunderbares. Simsons Braut wird also mit einer Todesdrohung unter Druck gesetzt. Vermutlich auch aus einer großen Todesangst heraus versucht die Frau, dem Simson sein Geheimnis zu entlocken. Wie bei seiner letzten Frau, Delilah, so konnte auch die erste Frau dem Simson sein Geheimnis nur über den erzwungenen Liebesbeweis entlocken. Mit anderen Worten, ich glaube dir erst dann, dass du mich liebst, wir werden das auch bei Delilah sehen, wenn du mir dein Geheimnis offenbarst. Ich will dein Geheimnis wissen, dann weiß ich, dass du mich liebst. Da Simson seine Liebe beweisen wollte, offenbarte er sein Geheimnis. Oder nach diesen 7 Tagen hatte er einfach so genug von diesen Beinen, dass er nicht mehr anders konnte. Doch sein Liebesbeweis bewirkte, dass Simson seine Wette und danach auch seine Frau verlor. Bei seiner letzten Frau, Delilah, verlor er seine Kraft, sein Augenlicht und dann auch noch sein Leben. Doch davon später. Auch hier existiert ein Bezug zu denen, die von Christus geliebt werden. Kann unser Herr etwas ewig für sich behalten? Kann er denen, die ihn lieben, für immer etwas vorenthalten? Sagt nicht Paulus, dass Gott denen, die ihn lieben, Dinge offenbart, die sonst kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen sind? 1. Korinther 2,9. Also auch unser Herr hat denen, die er liebt, seine Geheimnisse geoffenbart. Die Folgen dieser Heirat und Witwe waren verheerend. Weil Simson die Wette verlor, schuldete er den anderen 30 Festkleider. Diese besorgte er sich, indem er 30 Philister erschlug. Im Zorn ging er dann zurück in das Haus seines Vaters. Simsons Braut gab man dann einem Brautbegleiter. Und nachdem Simson aus Wut darüber, dass man seine Frau jemand anderem gab, die Getreidefelder der Philister mit 300 Füchsen anzündete, verbrannten die Philister seine Frau und seinen Schwiegervater. Das ist schon eine grausige Geschichte. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Diese Vorgeschichte führte dazu, dass Simson sich an den Philistern rächte und hat dann 1000 Philister mit einem Eselskinnbacken erschlagen. Also das war ja eine unglaubliche Schlacht. Wie er das gemacht hat, kann man sich fast nicht vorstellen. Nun geht es weiter, die Tragödie geht weiter in Gaza. Gaza heißt Starke. Ging Simson zu einer Prostituierten. Also ich weiß nicht, was soll jetzt das wieder? Also das, und das ein Elohim-Geweihter, ein Gott-Geweihter geht da zu einer Hure. Und die Gaziter umstellten die Stadt und wollten Simson im Morgengrauen erschlagen. Bis Mitternacht blieb Simson bei dieser Prostituierten. Dann stand er auf, packte die Flügel der Stadttore sowie die beiden Pfosten, riss sie samt dem Riegel heraus, legte sie auf seine Schulter, diese riesigen Tore. Danach trug er sie auf den Gipfel des Berges, der nach Hebron ist, Also das ist auch so ein Aufwand. Ja, man hat so ein schweres Tor da und das, für ihn ist das alles kein Problem. Dann trägt er sie noch auf den Berg hinauf. Das war noch eine, ich weiß nicht, unglaublich, was er da alles gemacht hat. Auf jeden Fall werde ich dann an eine Situation erinnert, wenn also Simson in eine Stadt sich begibt, die stark genannt wird, dann werde ich an zwei ganz besonders starke Dinge erinnert. In Hohelied 8, Vers 6 lesen wir, dass der Tod so stark wie die Liebe ist. Um Mitternacht packt Simson die Flügel der Stadttore sowie deren Pfosten und Riegel. Somit ist diese Stadt geöffnet und nicht mehr verschlossen. Vielleicht werden wir auch an Begebenheiten erinnert, wo sich um Mitternacht durch ein Erdbeben die Türen des Gefängnisses öffnete. Paulus und Silas waren ja im Gefängnis und haben dann gelobt und gepriesen. Um Mitternacht gibt es ein Erdbeben und die Türen des Gefängnisses öffneten sich. Und vielleicht denken wir auch an Jona, als er sich im Schoß des Scheols befand, sagte er, und die Riegel der Erde waren auf ewig, äonisch hinter mir verschlossen. Der Tod und das Totenreich sind stark und sie sind auch ein Gefängnis. Simson, der Sonnenhafte, begibt sich nun in diesen Herrschaftsbereich, macht sich mit einer Prostituierten eins und öffnet diesen Herrschaftsbereich. Jesus geht in den Bereich des Todes, macht sich auch mit einer Prostituierten eins. Wer ist eigentlich diese Prostituierte? Israel, das sich geistlicherweise im Tod befand, wird im Alten Testament mehrfach als Hure bezeichnet. Und der arme Prophet Hosea musste ja eine Prostituierte heiraten und Gott wollte seinem Volk demonstrieren, so wie dieser Hosea jetzt eine Prostituierte geheiratet hat, so musste ich eine Prostituierte heiraten. Ihr seid nämlich diese Prostituierte und ich habe euch geheiratet oder mich mit euch verlobt. Heute hat Jesus Christus die Schlüssel des Todes und des Hades in seiner Hand, also er hat die Tore des Todes geöffnet. Das, denke ich, ist das Wunderbare, was unser Herr gemacht hat. Und wir kommen zur letzten Geschichte, Simson und Delila. Wieder bekommt Simson eine Frau von den Philistern lieb, und zwar im Wirbelbachtal Sorek. Sorek heißt Edelrebe. Alle Erzeugnisse der Rebe waren ja für den Nasiräer verboten. Und genau dort zieht es Simson hin. Das ist schon interessant. Delila lautete der Name der Frau, was übersetzt heißt die Schwache oder Verarmende. Hat es unser Herr aus Liebe auch zu den Armen und zu den elenden Sündern hingezogen? Diesmal wird die Frau von den Fürsten der Philister bestochen und sie versprachen ihr großen Reichtum, wenn sie das Geheimnis seiner Kraft in Erfahrung bringen würde. Jeder Fürst wollte ihr 1100 Schekel Silber geben. Die wurde also mit Reichtum bestochen. Und offensichtlich war diese Delila auch anfällig darauf. Delila begann nun Simson zu befragen. Und das Eigenartige an ihrer Fragestellung ist die Tatsache, dass Delila den Simson so naiv befragte, dass dieser ihre Heimtücke, die hinter dieser Frage steckt, hätte erkennen müssen. Richter 16, Vers 6, da sagte Delila zu Simson, sage mir doch, wodurch deine Kraft so groß ist und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Diese Frage ist so offensichtlich gefährlich, dass Simson hätte aufmerken müssen, Was ich aber noch viel seltsamer empfinde, ist die Tatsache, dass Delila Simson dreimal fragte und nach jeder Frage gab Simson eine falsche Antwort und nach jeder Antwort probierte Delila aus, ob seine Aussage zutreffend war. Also jedes Mal sah Simson, wie Delila seine Angaben prüfte. Spätestens hier sollte es ein für alle Mal klar sein, dass Simson sein Geheimnis niemals hätte preisgeben dürfen. Das Verhalten Simsons ist kaum verständlich und spricht gegen jede menschliche Logik. Simson hatte einen großen Schwachpunkt und den erkannten die erste wie auch die letzte Frau. In Richter 16, Vers 15 heißt es, da sagte sie zu ihm, wie kannst du sagen, ich hab dich lieb, sagt die Frau. Wie kannst du sagen, ich hab dich lieb, wo doch dein Herz nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich jetzt getäuscht und mir nicht anvertraut, wodurch deine Kraft so groß ist. Also du willst behaupten, dass du mich liebst. Der große Schwachpunkt von Simson war seine blindmachende Liebe zu den Frauen. Ohne die Verbundenheit des Herzens und ohne das hundertprozentige Vertrauen zweifelte Delila an der wahrhaftigen Liebe Simsons. Simson spürte das Risiko, das er einging, wenn er Delila sein Herz anvertraute und ihr von seinem Geheimnis erzählen würde. Doch Delila war hartnäckig und sie bedrängte Simson so lange, bis es ihm zum Sterben zumute war. Ihr müsst das nachlesen, das ist unglaublich. Es war ihm zum Sterben zumute. Also wie die das gemacht hat, ja, das einfach. Und genau dieser Punkt ist auch die Schwäche und zugleich auch die Stärke unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte jetzt einmal offen lassen, ob Delila ein Schattenbild auf den Leib Jesu ist, eines auf Israel oder auf eine andere Heilskörperschaft, das lassen wir jetzt mal offen. Auf jeden Fall stellt sie eine Heilskörperschaft dar, welche die Liebe unseres Herrn gewinnt. Und diese Heilskörperschaft ist schwach und verarmt, und die will nichts mehr als die Liebe und das Herz ihres Herrn. Es ist also eine schwache, verarmte Heilskörperschaft, die will das Herz und die Liebe des Herrn. Sie hat nicht nur die Liebe des Herrn gewonnen, nein, sie bedrängt ihn so lange, bis er ihr sein ganzes Herz offenbart. Er liefert sich ihr völlig aus. Er vertraut ihr das Geheimnis seiner Stärke, seiner Ehre und Herrlichkeit an. Schon Salomo sagte zu seiner Braut in Hohelied 4, Vers 9, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen, mit einer einzigen Kette von deinem Halsschmuck. Da hat also eine Frau ihn angeschaut, den Salomo, und hat das Herz geraubt. Also wieder eine Frau, die einem Christusdarsteller das Herz geraubt hat. Menschlich gesehen tat Simson etwas völlig Unvernünftiges, nur um seine Liebe unter Beweis zu stellen und um der Frau zu sagen, du hast mein Herz ganz. Aus Liebe zu uns war auch unserem Herrn zum Sterben zumute. Und er offenbarte sein Geheimnis. War es unserem Herrn Jesus aus Liebe zu seiner Frau auch zum Sterben zumute? Und ist er für sie sogar gestorben? Und hat er den Seinen Dinge geoffenbart, die sonst in keines Menschen Herz gelangten? Hat er uns Dinge erkennen lassen, die sonst kein Ohr gehört und kein Auge gesehen haben? Diese Liebe kostete Simson viel, eigentlich müsste man sagen, alles. Und was hat Jesus seine Liebe zu uns gekostet? Erstens, der Verlust seines Haares. Das bedeutet so viel wie der Verlust seiner Ehre, seiner Herrlichkeit, seiner Stärke. Ich habe es gestern beleuchtet, der Herr hat seinen Herrlichkeitsleib ausgezogen, wurde Mensch. Am Kreuz von Golgatha hatte Christus diese Dinge verloren, indem er schwach und unansehlich wurde. Er hat diese göttlichen Wesenseigenschaften abgegeben, um sie uns zu schenken. Vor seiner Menschwerdung hat er sogar seinen Herrlichkeitsleib ausgezogen, um ihn uns dann zur Verfügung zu stellen. Deshalb sollten wir auch seinen geistlichen Leib essen, wie ich das gestern erklären durfte, damit wir das wahre Leben und Anteil an seiner göttlichen Natur haben können. Simson wurde gefesselt und unser Herr wurde angenagelt um unseretwillen. Drittens, so wie der Herr von Simson gewichen ist, das heißt, der Herr wich von Simson, so schrie auch Jesus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Viertens, Simson stachen sie die Augen aus, schrecklich, wodurch er dann seine Feinde nicht mehr sehen konnte. Wurde auch unser Herr in einer gewissen Weise blind? Kann unser Gott uns noch nach dem alten Menschen sehen? Kann er das noch? Unseren alten Menschen, der mit Christus gekreuzigt ist, sieht unser Herr nicht mehr. Er sieht uns nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nur noch im neuen Menschen. Der himmlische Vater sieht seine Kinder nur noch im Sohn, weil das Alte vergangen und Neues geworden ist. 2. Korinther 5, 17. Fünftens, in der Knechtschaft dreht Simson die Mühle seiner Feinde. Unser Herr hat nicht nur Brot für seine Feinde gemacht, sondern er wurde selbst zum Brot für seine Feinde. Sechstens, das große Haus der Philister ruhte auf zwei Säulen. Währenddem sich die Feinde über den Nasir Gottes lustig machten, stößt Simson diese Hauptpfeiler um. Er hat ja dann nochmal gebeten, den Herrn gebeten, gib mir noch einmal Kraft, ja. Stößt also diese Hauptpfeiler um, so dass das große Haus der Feinde zusammenbricht und alle in den Tod bringt. Und es heißt dann, bei Simsons Tod kamen mehr um und somit mehr in den Tod als zu seinen Lebzeiten. Wie viele sind denn mit Jesus Christus gestorben? Paulus sagt uns in 2. Timotheus 2,9, dass wir mit Christus gestorben sind. Und im 2. Korintherbrief lesen wir die bewegenden Worte: Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. So wie bei Simsons Tod alle Menschen im Haus des Feindes starben, so sind auch alle bei Jesu Tod gestorben. Somit existiert das Alte aus göttlich-juristischer Sicht nicht mehr. Es ist klar, dass wir heute immer noch sündigen, ja, aber Gott sieht uns nicht mehr im alten Menschen, Gott sieht uns in Christus, und dass wir noch sündigen, liegt daran, dass unsere Seele noch in einem Lernprozess ist und dieser Lernprozess dauert bis ans Ende des Lebens. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch unsere Seele sich ganz dem Geist unterordnen kann und dann eben auch nicht mehr sündigt. Jesus sagte selbst: Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Johannes 12, 32. Jesus sagte: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Selbst der stärkste Mann aller Zeiten, der sich oft alles andere als weise verhielt, ist ein, für mich zumindest, ein ganz wunderbares Schattenbild auf den liebenden Christus, der sich aus egoistischer Sicht völlig unvernünftig verhielt. Wenn wir aus seiner Sicht schauen, er hat quasi die Sünde des Kosmos auf sich genommen. Das war für ihn aus seiner egoistischen Sicht, er war ja nicht egoistisch, war das völlig unvernünftig. Dass er sich zur Sünde machen lässt, war völlig unvernünftig für sich selbst, aber weil er geliebt hat und weil er wollte, dass die Menschen auch in das Leben hinein zurückfinden, hat er diese Sache gemacht, die eigentlich völlig unvernünftig ist. Sich einer Frau anvertraut, das dann zur Folge hatte, dass er selber sterben musste. Er hat sich unvernünftig verhalten, aus menschlicher Sicht, aber den Sieg über den Tod errungen, weil er bis zum Schluss vollkommen liebte. Der Liebende ist in den Augen des Egoisten immer ein Narr, aber er ist auch derjenige, der am Ende siegen wird. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass er für uns die ganze Schuld getragen hat. Es ist einfach unfassbar. Alles hat er auf sich genommen. Herr Jesus, weil du uns geliebt hast, war dir zum Sterben zumute. Und du hast dich selbst geopfert für uns. Dafür möchte ich dir einfach nur von ganzem Herzen danken. Ich möchte dir danken, dass du auch jedes Einzelne jetzt hier in diesem Raum segnest an diesem Tag. Und du weißt, was jedes braucht. Ich danke dir, dass wir einfach immer mehr auch auf dich schauen dürfen und auf das, was du getan hast, und uns darüber freuen dürfen, über deine allesumfassende, wunderbare Gottesliebe. Amen.